Deutschlandfunk. Andruck.
Im Studio Katrin Stöbesand. Guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur. Krieg am Golf heißt das aktuelle Buch des Nahostexperten Guido Steinberg. Und er führt darin neben vielem anderen aus, warum er einen Militärschlag gegen den Iran für wahrscheinlich hält. In einem Monat entscheidet sich, ob Donald Trump für eine weitere Amtszeit US-Präsident sein wird. Welche Rolle die evangelikalen Christen bei dieser Wahl spielen, erklärt der Religionssoziologe Philip Gorski in seinem Buch. Außerdem heute bei Andruck ein Buch über die Mitgliederstruktur der NSDAP und eines über die Wohnungsfrage im 21. Jahrhundert. Die USA können uns weder Verhandlungen noch einen Krieg aufzwingen. Das erklärte der iranische Präsident Hassan Rouhani bei der jüngsten Vollversammlung der Vereinten Nationen. Es ging wieder einmal um den Streit um das Atomprogramm Teherans. Mit dem Wort Krieg sprach er eine reale Gefahr in der Region an, die globale Auswirkungen hätte. Beziehungsweise allein diese anhaltende Bedrohungslage hat bereits globale Auswirkungen. Das beschreibt der Islamwissenschaftler Guido Steinberg in seinem aktuellen Buch. Darin entfaltet er den Konflikt zwischen den beiden Regionalmächten Iran und Saudi-Arabien noch einmal und führt aus, welche Allianzen diesen verstärken. Außerdem benennt er eine reale Kriegsgefahr in Bezug auf den Iran. Das heißt, der Titel des Buches, Krieg am Golf, bestimmt die Richtung, wie Jan Kuhlmann bei der Lektüre festgestellt hat.
Syrien, Irak, Jemen, die Konflikte und Bürgerkriege im Nahen Osten nehmen kein Ende. Sie lassen zerstörte Staaten und Millionen Flüchtlinge zurück. Ausgelöst worden sind sie durch innere Auseinandersetzungen, doch befeuert werden sie von außen. Über der Region schwebt der zentrale Konflikt zwischen den beiden verbliebenen Regionalmächten. Auf der einen Seite der schiitische Iran, auf der anderen Seite das sunnitische Königreich Saudi-Arabien. Hier prallen konkurrierende Ideologien aufeinander, schreibt der Nahost-Experte Guido Steinberg in seinem Buch »Krieg am Golf«. Vor allem aber geht es um Machtpolitik und Vorherrschaft im Nahen Osten, mit Folgen über die Region hinaus, wie Steinberg klarmacht.
Der Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien ist weit mehr als der zwischen zwei Regionalmächten. Er hat eine weltpolitische Dimension, deren wichtigster Akteur die USA als Schutzmacht des Königreiches sind. Weil sich Riad, des Schutzversprechens der Supermacht, aber schon länger nicht mehr sicher ist, hat es sich entschieden, seine Gegner in der Region auch ohne die Zustimmung der USA zu bekämpfen.
Als Mitarbeiter der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik gehört Steinberg in Deutschland zu den anerkanntesten Nahostexperten. In dem Buch skizziert er Ursachen, Entwicklung und Folgen des iranisch-saudischen Konflikts, der Ende der 1970er Jahre mit der iranischen Revolution seinen Anfang nahm. Teheran hat seitdem seinen Einfluss in der arabischen Welt massiv ausgebaut. Über lokale Verbündete reicht sein Arm mittlerweile vom Irak über Syrien bis in den Libanon, aber auch bis in den Jemen im Süden der arabischen Halbinsel. Angetrieben wird die Politik des Iran nicht zuletzt durch Furcht vor seinen Gegnern und vor einem Regimewechsel. Bestätigt sahen sich die Iraner, als US-Präsident Donald Trump das Nuklearabkommen einseitig aufkündigte. Für Steinberg ist klar, der Iran strebt jetzt nach der Atombombe.
Für die These, dass der Iran künftig nicht mehr davon abzubringen sein wird, eine Atombombe zu bauen, sprechen das Selbstverständnis der politischen Elite des Landes ebenso wie die Geschichte seines Atomprogramms. Iran zeigt seit nunmehr bald einem Jahrzehnt, dass es fest entschlossen ist, eine Vormachtstellung im Persischen Golf und im Nahen Osten insgesamt einzunehmen. Revolutionsführer Ali Khamenei und seine Gefolgsleute glauben, dass ein erfolgversprechender Weg über die Bombe führt.
Doch setzt Teheran nicht nur auf nukleare Abschreckung. Steinberg ist überzeugt, dass der Iran auch hinter den Raketenangriffen auf wichtige saudische Ölanlagen im vergangenen Jahr steckte. Das iranische Vormachtstreben trifft dabei auf eine saudische Außenpolitik, die wesentlich aggressiver geworden ist. Verantwortlich dafür ist der junge und ehrgeizige Kronprinz Mohammed bin Salman. Er pflegt zwar gute Beziehungen zum Weißen Haus, doch haben die Herrscher in Riad schon länger Zweifel an der Verlässlichkeit ihres Verbündeten USA. Nach den Raketenangriffen auf die Ölanlagen etwa hat die Regierung Trump auf eine weitere militärische Eskalation des Konflikts verzichtet. Dies dürfte in Riad den Wunsch befördert haben, sich von den USA unabhängig zu machen und eine eigene Nuklearstreitmacht aufzubauen, schreibt Steinberg. Auch hier der Motor: Kronprinz Mohammed bin Salman.
Es liegt die Vermutung nahe, dass er die Anweisung zum Beginn eines eigenen militärischen Atomprogramms längst gegeben hat.
Auch die Nahostpolitik der USA hat sich verändert. Steinbergs zentrale These lautet, dass der Rückzug aus der Region seit mittlerweile gut einem Jahrzehnt der Wunsch aller US-Regierungen sei. Trump unterscheide sich dabei kaum von seinem Vorgänger Barack Obama.
Dabei ist der Rückzug eine schlechte Nachricht für die Region. Daran ändert nichts, dass die USA nach 2011 große Fehler begangen haben. Doch die USA schufen seit den 1990er Jahren eine von ihnen dominierte Ordnung, die trotz all ihrer Mängel für ein Mindestmaß an Stabilität sorgte. Nun löst sich diese Pax Americana seit mehr als einem Jahrzehnt auf und die Folgen für die Region und ihre Bewohner sind dramatisch.
Steinberg hält nun sogar einen kommenden Krieg am Golf für möglich. So werde auch Israel, ein weiterer Erzfeind des Iran, den Bau einer Bombe in einer Atomanlage zu verhindern suchen.
Bisher haben israelische, US-amerikanische und britische Geheimdienste immer alle relevanten Einrichtungen rechtzeitig entdecken können. Ob das auch künftig funktionieren wird und ob es dann gelingt, die Anlagen zu zerstören, dass sie nicht mehr weiterarbeiten können, ist ungewiss. Eine größere bewaffnete Auseinandersetzung zwischen Iran und seinen Gegnern ist indes seit 2018 sehr viel wahrscheinlicher geworden.
Auch auf Europa habe der Konflikt zwischen dem Iran und Saudi-Arabien Auswirkungen, schreibt Steinberg.
Die Rüstungsanstrengungen der beiden Staaten sind eine direkte Bedrohung der europäischen Sicherheit. Wollen die Europäer sich schützen, müssen sie alles tun, um zunächst eine Bewaffnung Teherans zu verhindern. Es ist unwahrscheinlich, dass dies noch einmal mit Sanktionen gelingt, sodass ein US-amerikanischer oder israelischer Militärschlag gegen Iran kaum zu vermeiden sein wird.
Wie ein solcher Angriff aussehen könnte und welche Folgen er hätte, führt Steinberg allerdings nicht genauer aus. Nur am Rande eine Rolle spielt auch das Bündnis Türkei-Katar, das sich als weiterer Pol im Nahen Osten herauskristallisiert. Dennoch zeichnet Steinberg in seinem Buch souverän die großen Linien des Konflikts am Golf nach. Ihm ist eine stringente und erhellende Analyse gelungen, die viel zum Verständnis der brisanten Lage in der Region beiträgt.
Meint Jan Kuhlmann über Krieg am Golf, wie der Machtkampf zwischen Iran und Saudi-Arabien die Weltsicherheit bedroht. Von Guido Steinberg. Im Drömer Verlag erschienen, die 352 Seiten kosten 20 Euro. In einem Monat wählen die USA ihren nächsten Präsidenten. Eine wichtige Wählergruppe auf Seiten des Amtsinhabers Donald Trump sind die weißen evangelikalen Christen. Das verwundert auf den ersten Blick, agiert Trump doch nicht unbedingt als vorbildlicher Christ. Gott habe den heidnischen Trump geschickt, um sein Volk zu beschützen. So in etwa erklären die Evangelikalen ihre Unterstützung für Trump. Wie diese Logik funktioniert, erläutert der Religionssoziologe Philip Gorski in seinem Buch Am Scheideweg. Katja Ridderbusch hat es gelesen.
We humbly ask you to bless our nation and to bless our president Donald Trump.
Die Bitte um Gottes Segen für Donald Trump fehlt bei keiner Wahlkampfkundgebung evangelikaler Christen. Und genauso leidenschaftlich wie die Loyalität dieser Wähler zum amtierenden US-Präsidenten ist das Unverständnis darüber, ganz besonders in Europa. Philip Gorski, Professor für Religionssoziologie an der Yale-Universität und bis vor kurzem Gastdozent am Lichtenberg-Kolleg der Uni Göttingen, hat jetzt einen Führer durch das politisch-religiöse Dickicht geschrieben. Am Scheideweg, Amerikas Christen und die Demokratie, will erklären und aufklären und dabei so manches Missverständnis gerade rücken. Das größte davon sei die Annahme, dass es sich bei Amerikas Evangelikalen um einen monolithischen Block handle, sagt Gorski.
Muss man so einige Unterscheidungen machen. Erstens zwischen den afroamerikanischen und lateinamerikanischen Evangelikalen, die eher positiv gestimmt sind, also Einwanderungspolitik oder Wohlfahrtsstaat, soziale Sicherheit, Sozialpolitik, eher fortschrittliche Ansichten sind. Und auf der anderen Seite also die weißen Evangelikalen.
Bevor Gorski sich dem Verhältnis zwischen weißen Evangelikalen und Donald Trump widmet, unternimmt er einen Ausflug in die Geschichte von Demokratie und Christentum in Amerika und landet dabei unweigerlich bei Alexis de Tocqueville. Dazu schreibt Gorski:
So weitsichtig er war, auch Tocqueville hatte seine Scheuklappen. Er war so sehr darauf fixiert, die Vereinbarkeit von Christentum und Demokratie in Amerika aufzuzeigen, dass er nicht erkannte, dass das Christentum Hierarchie und Monarchie ebenso gut integrieren konnte. Seine Scheuklappen verhinderten, der Möglichkeit ins Auge zu sehen, dass die lange und glückliche Wahlverwandtschaft zwischen Christentum und Demokratie eines Tages versauern könnte.
In einem weiteren Kapitel beschreibt Gorski, wie sich die Republikanische Partei und konservative Christen, weiße konservative Evangelikale ebenso wie konservative Katholiken, seit den 1970er Jahren immer mehr annäherten. Eine Koalition, die Donald Trump schließlich ins Präsidentenamt beförderte. Mehr als 80% der weißen Evangelikalen stimmten 2016 für Trump, die dominanteste Wählergruppe. Aber warum, fragen sich viele, stehen diese selbsterklärten Hüter der öffentlichen Moral mit einem solchen Eifer hinter einem moralisch eher fragwürdigen Kandidaten?
Die meisten Beobachter in den Medien oder in der Wissenschaft begreifen das so als ein Tauschgeschäft. Trump verspricht, Richter zu ernennen, die gegen die Abtreibung sind und für konservative Werte sich einsetzen.
Eine andere häufig genannte Begründung für das Wahlverhalten der Evangelikalen ist die sogenannte negative Polarisierung. Sie stimmen nicht für Trump, sondern gegen die Demokraten und ihre Werte. Doch dem Soziologen reichen diese Erklärungsansätze nicht.
Was da fehlt bei diesen beiden Erklärungsansätzen, ist, dass viele weiße Evangelikalen den Trump lieben, aus tiefstem Herzen lieben. Also mein Argument ist, dass Trumps Weltvorstellung auf bestimmten Arten und Weisen der evangelikalen Weltanschauung entspricht. Und da geht es vor allen Dingen um den weißen christlichen Nationalismus.
Jenes Geschichtsnarrativ, demzufolge die USA von weißen Christen gegründet und aufgebaut, zu Wohlstand und Frieden geführt worden seien. Und dass deren Vorherrschaft heute durch nicht-weiße, nicht-christliche Eindringlinge bedroht sieht. Einwanderer, Muslime, Humanisten, Atheisten, Kommunisten.
Da müsse man um jeden Preis also diese Grundlagen der Nation, des Landes beschützen. Dafür braucht man einen starken Mann. Und da wurde der Trump geschickt, also von Gott geschickt, meinen viele.
Wie aber kann Gott einen so gottlosen Messias erwählen? Auch diese Frage bringe die Hartgesottenen unter Trumps evangelikalen Anhängern keineswegs in Erklärungsnot, schreibt Gorski. Sie nähmen ganz einfach Anleihen beim Alten Testament.
Die meisten vergleichen Trump mit Kyros, dem persischen König, der die alten Israeliten aus ihrer babylonischen Gefangenschaft befreite und ihnen erlaubte, nach Jerusalem zurückzukehren und ihren Tempel wieder aufzubauen. Wie Trump, so behaupten sie, war Kyros ein heidnischer Mann, den Gott als Werkzeug benutzte, um sein Volk zu beschützen.
Wer so denkt, der sei immun gegen rationale Argumente. Und auch immun gegen die dramatischen Folgen, die Trumps, so Gorski, stümperhafte, leichtfertige und verpfuschte Handhabung der Covid-Pandemie für Millionen von Amerikanern hatte. Für die Wahlen im November hat der Soziologe deshalb keine optimistische Prognose.
Am Anfang der Pandemie habe ich schon gehofft, dass die Zustimmung der Evangelikalen für Trump ein bisschen wegbricht. Die Zustimmungswerte sind in der Tat gesunken, aber im Endeffekt werden sie ihn dennoch wählen.
Langfristig setzt er seine Hoffnung auf jüngere und nicht weiße evangelikale Christen und darauf, dass säkulare Progressive ihnen in Teilen entgegenkommen.
Werden sie bereit sein, etwas an Boden abzugeben und Sozialkonservativen im Niemandsland zwischen den Schützengräben der Kulturkämpfe zu begegnen? Die Zukunft der amerikanischen Demokratie wird auch von ihrer Antwort abhängen.
Philipp Gorskis Buch ist eine erhellende, kraftvolle, teilweise unbequeme Mischung aus historischer Analyse, politischem Essay und aktuellem Kommentar. Und eines der wichtigen Bücher über den Zustand Amerikas vor den Wahlen am 3. November.
Katja Ritterbusch rezensierte Philipp Gorski am Scheideweg, Amerikas Christen und die Demokratie vor und nach Trump. Im Herder Verlag erschienen, übersetzt von Philipp Gorski und Hella Heidorn, 223 Seiten, 24 Euro. »75 Jahre nach Kriegsende sind viele Fragen zur NS-Zeit beantwortet, etliche Tabus gefallen und Familienkonflikte ausgetragen worden. Und doch gibt es immer wieder Forschungsansätze, die Neues eröffnen oder zumindest bisherige Annahmen relativieren. Dazu gehört auch die Arbeit des Parteienforschers Jürgen Falter über die NSDAP. Jeder 10. Deutsche war in dieser Partei oder einer ihrer vielen Unterorganisationen bei Kriegsende organisiert. Das heißt, 9 Millionen Menschen. Zur Parteistruktur, also zur Frage, wer, warum der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei beigetreten ist, dazu gibt es verschiedene Theorien. Etwa analog zum heutigen Aufkommen rechter, rechtspopulistischer oder rechtsextremer Organisationen wurde der Extremismus der Mitte angeführt. Dabei liegen solide Daten vor. Die NSDAP-Kartei ist zu etwa 80% erhalten im Bundesarchiv. 12,7 Millionen Karteikarten geben Auskunft über jeden, der einen Aufnahmeantrag gestellt hat oder etwa wieder ausgetreten ist. Der Parteienforscher Jürgen Falter hat diese Daten ausgewertet. Ein umfangreiches Buch mit dem Titel »Hitlers Parteigenossen« präsentiert Zahlen, Statistiken und Erklärungen. Melanie Longerich stellt es vor.
Sie ist kleinteilig und zeitaufwendig, die Arbeit, die der Parteienforscher Jürgen Falter auf sich genommen hat. Mithilfe verschiedener Stichproben aus den zwei weitestgehend erhaltenen Mitgliederkarteien, der GAU und der Zentralkartei, hat er 7 Jahre lang akribisch untersucht, wer genau wann zwischen 1919 und 1945 zu Hitlers Parteigenossen wurde und warum. Für die dabei angewandte Methode hat er schon einmal die Aufmerksamkeit der Fachwelt auf sich gezogen. 1991 war das und Falter noch Politikwissenschaftler an der FU Berlin. Statt sich wie Historiker auf die Quellen zu stützen, konzentrierte er sich bei der Analyse auf die Methoden der Sozialwissenschaft, erhob Daten, bereinigte sie, erstellte Kategoriesysteme. Das damals erschienene Buch Hitlers Wähler wird in diesen Tagen übrigens neu aufgelegt. Ein dicker Wälzer, der mit Zahlen und Statistiken belegte, wie sich Hitlers Wählerschaft beruflich und sozial zusammensetzte.
Bei den Wählern der NSDAP, da muss man sich sehr, sehr gut mit historischer Statistik, mit Wahlforschung und anderem auskennen. Und das gilt auch für die Mitglieder der NSDAP.
Das aktuelle Buch folgt in Aufbau und Vorgehensweise.
Und dann müssen Sie anfangen, diese Dinge EDV-lesbar aufzunehmen. Sie müssen das bearbeiten, Sie müssen kodieren. Wir hatten etwa 2000 verschiedene Berufsbezeichnungen auf diesen Mitgliedskarten. Damit können Sie nicht arbeiten. Das ist uninteressant, ob jemand Spanabhebender irgendetwas war. Sondern dann kategorisiert man die in größere Kategorien. Arbeiter, Facharbeiter, Lohnarbeiter und so weiter und so fort. Und dann muss man das statistisch auswerten.
Und zwar für 42.000 NSDAP-Mitglieder, denn so groß war die erste Stichprobe, die Jürgen Falter Mitte der 80er Jahre gezogen hat. Für die jetzt veröffentlichte Auswertung hatte er erst nach seiner Emeritierung 2012 Zeit und Mittel. Ein Ergebnis dieser Arbeit?
Die Partei war sozial sehr breit zusammengesetzt. Etwa 40% bis 1933, etwa 40% der Neueintretenden übten in irgendeiner Form einen Arbeiterberuf aus. Das war aber sehr weit gespannt. Arbeiter war man auch, wenn man Friseur war beispielsweise, weil das nämlich die Arbeiter war man von der Definition her diejenigen, die in die Reichsinvalidenversicherung eingezählt haben. Das ging also vom pommerschen Landarbeiter bis zum hochqualifizierten Facharbeiter. Wobei Facharbeiter die Mehrheit der Arbeiter stellten tatsächlich, die in der NSDAP waren.
Allerdings seien Angestellte und Beamte innerhalb der NSDAP klar überrepräsentiert gewesen.
Vor allen Dingen Beamte, man kann davon ausgehen, dass bis 1945 etwa 60% aller Beamten in Deutschland Mitglied der NSDAP geworden sind, bei den Lehrern sogar noch ein klein bisschen mehr. Und bei den Selbstständigen ist ganz interessant zu sehen, bis 1933 sind Selbstständige etwas überdurchschnittlich häufig in die NSDAP eingetreten. Ab 1933 lässt das nach, und zwar vor allen Dingen auch bei Bauern, die unterdurchschnittlich stark in die NSDAP eintreten. Auch Landarbeiter sind nicht allzu stark in der NSDAP vertreten.
Nach einem ersten Kapitel, das grundsätzlich noch einmal Bekanntes darlegt, etwa wer überhaupt NSDAP-Mitglied werden konnte und wie sich die Aufnahmepraxis gestaltete, thematisiert Falter auch, warum die NSDAP, deren Mitgliederzahl sich nach Machtantritt innerhalb von 3 Monaten von 90.000 nahezu verdreifachte, warum die NSDAP mehrmals einen Aufnahmestopp verhängte.
Für Fachleute nicht neu, wohl aber einem breiteren Publikum nach wie vor nur wenig bekannt ist die Tatsache, dass die NSDAP in den 20 Jahren ihrer Existenz nach der Neugründung 1925 nur während gut der Hälfte der Zeit für die Allgemeinheit offen stand. 7 Jahre lang, nämlich zwischen Mai 1933 und April 1937, sowie zwischen Februar 1942 und Mai 1945, war die Partei komplett für die Allgemeinheit geschlossen. Weitere 2 Jahre, zwischen 1937 und 1939, wurde die Partei zumindest pro forma nur für bewährte Mitglieder aufgemacht. Das allerdings scheint nicht allzu streng überwacht worden zu sein, da sichtlich auch viele Opportunisten und Trittbrettfahrer die Gelegenheit wahrnahmen, die Aufnahme in die Partei zu beantragen, die sie dann auch millionenfach zugebilligt bekamen.
Neue Erkenntnisse liefert Falter zur Demografie der NSDAP, untersucht Geschlecht, Alter, Familienstand und Konfession und, wie schon erwähnt, Beruf und blickt gesondert auch auf Österreich und das bislang in dieser Hinsicht kaum untersuchte Sudetenland. Die NSDAP war, so der Autor, vom Gefüge der Schichten her betrachtet keine Klassenpartei, sondern eine, Zitat, sozial ausgesprochen heterogen zusammengesetzte Partei. Die Datenanalyse führte aber auch dazu, dass Falter von eigenen Überzeugungen abrücken muss. Bei der lang diskutierten Frage etwa, ob es sich bei der NSDAP um eine Mittelschichtspartei oder doch um eine Volkspartei handle, hatte der Parteienforscher stets die zweite These vertreten. Nun schwächt er ab, spricht jetzt von einer, Zitat, Art Zwei-Generationen-Bewegung mit Volksparteicharakter. Aber auch die konkurrierende These, die besagt, dass die Mitglieder Entwurzelte waren, die leichter radikalisiert werden konnten, bestätigt sich für Falter nach der Datenanalyse nicht. Jedenfalls nicht für die komplette Zeit. Ebenso wenig die Theorie des politischen Konfessionalismus, die besagt, dass Personen aus dem sozialistischen Milieu, dem Arbeitermilieu und aus dem katholischen Milieu weitestgehend immun gegen die Avancen der Nationalsozialisten gewesen sein sollen.
Keine der Theorien greift richtig. Es gibt konkurrierende Theorien, die eher davon ausgehen, ja, von Opportunitätsgesichtspunkten. Wann lohnt es überhaupt, einer Partei beizutreten? Unter welchen Umständen?
Der Parteieintritt, eine Kosten-Nutzen-Abwägung.
Das ist, soweit ich sehen kann, der erklärungsmächtigste Versuch, begreiflich zu machen, warum die NSDAP solche Erfolge hatte. Und es greift natürlich besonders bei den echten Opportunisten, denjenigen, die ab 33 so millionenfach in die Partei geströmt sind, obwohl sie wahrscheinlich nicht hundertprozentig vom Nationalsozialismus überzeugt waren.
Die NSDAP unterschied sich von anderen Parteien vor allem durch die Jugendlichkeit ihrer Anhänger. In den Jahren zwischen 1925 und 1933 waren die meisten Menschen, die sich der Partei neu anschlossen, unter 30, viele sogar noch unter 25 Jahren. Es ist die Generation, die im Ersten Weltkrieg Kinder und Jugendliche waren. Damit widerlegt Falter die bislang gängige Annahme, dass vor allem die sogenannte Frontgeneration die breite Masse der Anhängerschaft ausmachte. Das Buch, auf das sich der Leser und die Leserin hier einlässt, ist ein Buch voller Zahlen und den historischen Kontext setzt Falter weitgehend voraus. Doch wer sich darauf einlässt, wird reich belohnt, denn Falter gelingt es, durch seinen speziellen Zugang eindrücklich zu zeigen, wie heterogen die NSDAP war und auch das einfache Deutungsmuster nicht greifen.
Melanie Longerich besprach Jürgen Falter, Hitlers Parteigenossen, die Mitglieder der NSDAP 1919 bis 1945. Erschienen im Campus Verlag, 584 Seiten, 45 Euro. Wer sich heute auf Wohnungssuche begibt, braucht Geduld und starke Nerven. Und muss immer wieder damit klarkommen, dass es plötzlich neue K.O.-Kriterien gibt und man einfach raus ist aus dem Bewerberkreis. Der Wohnungsmarkt ist eng, die Mieten steigen, trotz allmählich anlaufender Bemühungen der Politik. Von freier Auswahl in Bezug auf Lage, Größe, Ausstattung kann für die meisten Suchenden kaum die Rede sein. Entscheidend ist erstens, was man für den Mietzins X bekommen kann. Und dann gilt es, bei der Bewerberflut irgendwann Glück zu haben. Wir haben es mit einer neuen Krise der Städte zu tun, schreibt der Schweizer Architekt und Stadtplaner Ernst Hubeli in einer gleichnamigen Streitschrift zur Wohnungsfrage im 21. Jahrhundert. Monika Dittrich mit den Einzelheiten.
Wenn viele Menschen beispielsweise Schokolade essen oder Smartphones besitzen wollen, dann wird es Unternehmen geben, die diese Produkte herstellen. Das ist eine einfache Theorie der Wirtschaftswissenschaft, wonach sich Angebot und Nachfrage schon austarieren werden. Für den Immobilienmarkt gelte diese Regel nicht, analysiert der Schweizer Architekt und Stadtplaner Ernst Hubeli. Er beschreibt einen scheinbaren Widerspruch. Die Nachfrage ist riesig, das Angebot miserabel. Für die meisten Menschen gäbe es also gar keine echte Auswahl. Der freie Wohnungsmarkt erschaffe tatsächlich Unfreiheit.
Das chronische Unterangebot befreit den freien Wohnungsmarkt von der Notwendigkeit, sein Angebot der Nachfrage anzupassen. Ein Produktfehler ist an einem Smartphone folgenschwer, an einer Wohnung folgenlos. Eigentlich ist es egal, was für eine Wohnung auf den Markt geworfen wird. Wo Knappheit herrscht, ist alles begehrt.
Die Wohnungsnot in vielen Großstädten sei gerade das Geschäftsmodell der Immobilienwirtschaft. Die künstliche Knappheit treibe die Boden- und Mietpreise immer weiter in die Höhe. Den Kollegen von Deutschlandfunk Kultur sagte der Autor dazu kürzlich im Interview:
Das ideale Kapital für eine Immobilienspekulation ist der Boden. Man braucht gar kein Haus darauf zu stehen, keine Immobilie, weil der Boden steigt im Preis, leistungsfrei, ohne Produkt, ohne nichts, ohne etwas zu tun.
Dieser Zusammenhang ist für Ernst Hubeli der Kern der Krise, die er in seinem Buch eloquent und meinungsstark beschreibt. Und er benennt die Konsequenzen, die sich in vielen Großstädten längst beobachten lassen. Da ist zum einen die zunehmende Macht der Immobilienkonzerne, Städte zu gestalten, öffentlichen Raum zu privatisieren und urbane Vielfalt zu verhindern.
Global agierende Konzerne und Immobilienfonds tendieren dazu, sich Städte nicht bloß materiell anzueignen, sondern sie zu entdemokratisieren.
Denn vielen Menschen wird es unmöglich, angemessene Wohnungen zu finden, weil sie sie schlicht nicht bezahlen können.
Wenn Wahlfreiheit auf dem Wohnungsmarkt ein Luxus ist und monetären Wohlstand voraussetzt, ist die Folge eine weitreichende soziale Ausgrenzung und Spaltung.
Obendrein würden nicht einmal die richtigen Wohnungen gebaut. Zwar lebten in den Städten heute immer weniger Kleinfamilien und immer mehr Singles, Alleinerziehende, Rentner, Paare, Wohngemeinschaften und so weiter, doch das Wohnungsangebot entspreche noch immer einem längst überholten Gesellschaftsbild.
Fast alles hat sich verändert, nur die moderne Wohnung nicht. Sie orientiert sich bis heute am fordistischen Modell der 1950er Jahre, als die serielle Massenproduktion für den kleinfamiliären Massenkonsum angekurbelt wurde, der wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand für alle versprach. Ein Kühlschrank, ein Fernseher, ein Volkswagen, zwei Kinder und ein Blick ins Grüne. Dazu passte das Schema Wohn-, Ess-, Schlaf-, Kinderzimmer, Küche, Bad. Ob klein oder großflächig, das Schema gilt auch heute als vermeintlich bewährtes Wohnmodell und wird en masse produziert, obwohl es ein Minderheitenprogramm und selbst für Kleinfamilien museal geworden ist.
Was muss also passieren, damit Wohnungen nicht nur bezahlbar sind, sondern auch den Bedürfnissen der Menschen entsprechen, die darin leben? Ernst Hubelis Schlussfolgerung ist klar, die Macht der Konzerne muss gebrochen und das Recht auf Wohnen endlich umgesetzt werden. Sein Vorschlag? Konzerne enteignen, Boden sozialisieren. Hubeli verschweigt seine linke Überzeugung nicht. Er zitiert Marx und Engels, Bourdieu, Foucault und viele andere. Ausführlich beschäftigt er sich mit der aktuellen wohnpolitischen Debatte in Berlin, wo es seit Anfang des Jahres einen Mietendeckel gibt und ein Volksentscheid über die Enteignung profitorientierter Immobiliengesellschaften aussteht.
So ist der Berliner Aufstand ein Aufruf, aus der politischen und ökonomischen Fantasielosigkeit auszutreten.
Man muss kein Freund von Enteignungsfantasien sein, um in Ernst Hubelis Buch einen wertvollen Beitrag in einer schon lange gärenden Debatte zu erkennen. Er argumentiert provozierend und polemisch, doch seine Überlegungen sind gut begründet und noch dazu ist das alles glänzend geschrieben. Hubelis Streitschrift ist ein scharfer Appell an politische Akteure, ihre stadtplanerische Gestaltungsmacht endlich zu nutzen und nicht alles dem Markt zu überlassen.
Lautet das Resümee von Monika Dittrich über Ernst Hubelis Buch »Die neue Krise der Städte zur Wohnungsfrage im 21. Jahrhundert«, beim Rotpunkt Verlag erschienen, 189 Seiten, 15 Euro. Sprache ist lebendig, Sprache entwickelt sich. Wie sie das über die Jahrzehnte tut, gefällt natürlich nicht allen. Und darüber zu streiten, gehört fast schon zum guten Ton. Denn der Mensch ist nur Mensch durch Sprache. Wilhelm von Humboldt hat diesen Satz formuliert, vor 200 Jahren. Und auf ihn bezieht sich der Sprachwissenschaftler Jürgen Trabant in seinem aktuellen Buch. Deutsch sei in Bedrängnis geraten, konstatiert er darin. Das Zitat »Globalesische«, damit meint er das amerikanische Englisch, habe einen weltweiten Siegeszug angetreten. Der sei scheinbar nicht mehr zu stoppen, schreibt Trabant in seinem Buch »Sprachdämmerung«. Ein eindringliches Plädoyer, den kulturellen Sprachschatz zu hüten und zugleich neue Vielfalt zu begrüßen. Christina Janssen stellt es vor.
Heute schon geluncht? Wie erfrischend ist doch die Vorstellung, diesen Neophyten unter unseren werktäglichen Kalendereinträgen auf Deutsch zu buchstabieren. L-A-N-T-S-C-H. Der Sprachwissenschaftler Jürgen Trabant tut das und erläutert aufs Erheiternste den Unterschied zwischen Lunch und seinem deutschen Pendant.
Lunch symbolisiert schon in seiner Einsilbigkeit, dass es viermal so kurz ist wie das viersilbige Mittagessen. Und es konzentriert in einer Silbe immerhin vier Phoneme. L, A, N, Tsch. Ist also bei aller Kürze extrem gehaltvoll. Es ist ein wirklich gutes phonetisches Abbild dessen, was wir da tun. Es ist zackig wie ein Peitschenknall. Lunch. Und zackig wollen wir ja sein. Jung, sportlich. Ein Lunch ist auch diätetisch wertvoll. Es macht nicht dick. Es besteht im Prinzip aus einem Gang. Lunch. Fertig. Vielleicht noch einen Espresso hinterher, wenn die Zeit reicht. Der hat allerdings drei alteuropäische Silben.
Nicht alles in Trabants neuem Buch Sprachdämmerung liest sich so unterhaltsam. Wie der Titel schon vermuten lässt, steht aus Sicht des Autors viel auf dem Spiel. Ein wesentlicher Aspekt des Menschseins. Das klingt pathetisch und ist in dieser Zuspitzung nur zu verstehen, taucht man mit Jürgen Trabant ins Humboldtsche Denken und Forschen ein. Sprache sei die menschliche Weise, sich die Welt denkend zu erschließen, schrieb der große Gelehrte des 19. Jahrhunderts. Jede Sprache steht demnach für eine eigene Weltansicht. Wenn von den rund 6000 gesprochenen Sprachen bald nicht einmal die Hälfte übrig bliebe, was Schätzungen nahelegen, wäre dies also ein ungeheurer kultureller Verlust.
Wir müssen den Verlust beklagen, wie wir ja auch klagen würden, wenn in Frankreich alle Kathedralen außer Notre-Dame dem Erdboden gleichgemacht würden. Die ganze Welt hat geweint, als die Taliban die großen Buddha-Statuen in Afghanistan gesprengt haben. Wir kämen aus dem Weinen gar nicht mehr heraus, wenn wir den Sprachen der Welt ähnliche Aufmerksamkeit schenken würden.
Trabant beginnt sein Buch mit Überblickskapiteln zu Lautbildung und Evolution der Sprache. Dann spannt er den großen Bogen über die historischen, philosophie- und sprachgeschichtlichen Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass die Sprachen global in Not geraten sind. Der europäischen Sprachkultur, so Trabant, sei die Humboldtsche Sicht auf das Thema abhanden gekommen. In einer wissenschaftlich-technisch geprägten Gesellschaft werde Sprache oft auf ihre Funktion als Kommunikationsinstrument reduziert, als Zeichensprache.
Wenn die Sprachen nur Schelle und Zeichen sind, dann gibt es keinen substanziellen Grund, auf der Bewahrung der verschiedenen Sprachen der Menschheit zu bestehen. Das Globalesische ist dann die lang ersehnte Rettung vor der babelischen Behinderung globaler Kommunikation. Dieser globale sprachpolitische Jakobinismus wird derzeit in einflussreichen sozialwissenschaftlichen Publikationen massiv propagiert.
Gemeint sind renommierte US-amerikanische Linguisten wie Noam Chomsky oder Steven Pinker. Mit deren Theorie einer im Menschen angelegten Universalgrammatik setzt sich Trabant intensiv auseinander, folgt ihr aber nicht. Als selbsternannte Bundessprach-Kassandra macht der international engagierte Wissenschaftler gleichzeitig keinen Hehl aus seinem Pessimismus, was die Zukunft der alten Kultursprachen angeht. In vielen Ländern Europas, vor allen Dingen aber in Deutschland, stürzten sich die Eliten voller Elan auf das angebotene Globalesisch. Die verführerische Sprache der Macht, des Erfolgs, der Weltkultur. Es sei zudem die Sprache, die uns von einer tief verwurzelten Nachkriegsdepression und dem ungeliebten Nazi-Deutsch befreie. Die Folge sei der Rückfall in eine mittelalterliche Sprachkultur.
Die englische Sprache besetzt die prestigereichen Diskursfelder. Derweil zieht sich das Deutsche aus vielen hohen Diskursen zurück und erniedrigt sich immer mehr zur Vernakularsprache. Die mittelalterliche Diglossie, oben die hohe Fremdsprache, unten das Vulgare, stellt sich in neuer Form allmählich wieder ein.
Trabants Streitschrift zeigt mögliche Lösungsansätze auf. Eine Lichtgestalt erkennt er im französischen Präsidenten Emmanuel Macron. In einer großen Rede zu den Sprachen Europas entwickelte er Perspektiven für eine gemeinsame europäische Bildungspolitik. Sein Vorschlag, ein Netzwerk mehrsprachiger europäischer Universitäten zu gründen, wurde in Deutschland dankbar aufgegriffen und flugs umgemünzt. Englischsprachige Universitäten gemeinschaftlich finanziert.
Macron denkt aber ausdrücklich an richtig mehrsprachige wissenschaftliche Anstalten, in denen in verschiedenen Sprachen gedacht und in denen Mehrsprachigkeit tatsächlich als eine Chance, nämlich des Denkens, aufgefasst wird.
Trabant setzt weder auf xenophobe Reflexe noch auf Sprachpurismus. Dialekte sind ihm ebenso willkommen wie das Kiezdeutsch junger Immigranten.
Es ist doch besser, die jungen Migranten sprechen Kiezdeutsch als gar kein Deutsch.
Sprachdämmerung ist die Verteidigung eines kostbaren Gutes im Sinne aller. Eine bittersüße Lektüre. Süß, weil brillant und humorvoll geschrieben. Eine Liebeserklärung, nicht nur an die deutsche, sondern an alle Sprachen. Bitter, weil das Buch auch apologetische Züge trägt. Es gibt zu denken, dass dem Autor dies nötig erscheint.
Christina Janssen war das über Jürgen Trabant, Sprachdämmerung, eine Verteidigung. Bei CH Beck verlegt, die 240 Seiten kosten 29,95 Euro. Und das war die politische Literatur für diese Woche. Am kommenden Montag stellen wir Ihnen das aktuelle Buch des Rechtsextremismusforschers Wilhelm Heidmeier vor. Rechte Bedrohungsallianzen heißt es. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich danke fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.